Que onda?
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Herzlich willkommen zum Onda Info 614, durch das euch diesmal Marquitos und diesmal aus Mexiko-Stadt führt. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, die zukünftigen Koalitionäre aus Union und SPD haben beschlossen, das deutsche Lieferkettengesetz zu canceln und stattdessen auf das EU-Pendant zu setzen, das aber noch gar nicht beschlossen und schon gar nicht in nationales Gesetz überführt worden ist. Dazu in diesem Info ein ausführliches Interview. Die deutsche Politik beschwört ja angesichts des chauvinistischen Kurses der Trump-Administration die internationale Zusammenarbeit. Bei humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit drohen aber massive Kürzungen, trotz des kräftigen Schlucks aus der Pulle für Aufrüstung, Infrastruktur und auch Klima. Caroline Schäfer von Medico International hat in der Frankfurter Rundschau in einem Gastbeitrag nicht nur vor Kürzungen gewarnt, sondern auch vor einem zunehmenden Germany First, ein Kurs, den sie als verzweifelten Versuch sieht, die westliche Vormachtstellung zu bewahren. Durch die Kürzungen müssten wichtige Arbeiten in den Bereichen wie Gesundheit, Demokratieförderung, Gleichstellung oder Aufarbeitung von Menschenrechtsverbrechen eingestellt werden. Gerade in einer Zeit von autoritären Politiken und Ideen, von Kriegen, Krisen und Katastrophen müsste eigentlich das Prinzip globaler Solidarität gestärkt werden. Die zukünftige Merz-Regierung will scheinbar in die entgegengesetzte Richtung. Am Ende des Infos haben wir noch einen Beitrag von Jules über gewaltsames Verschwindenlassen und Polizeigewalt in Brasilien. Zunächst aber weitere Nachrichten.
Onda Nachrichten.
Aktuelles aus Lateinamerika.
Demokratie auf der Bananenschale. Daniel Noboa, Sprössling eines Bananenimperiums und selbsternannter Drogenkrieger, bleibt Präsident von Ecuador. Der Wahlkampf, eine Mischung aus Militarisierung, Notstand per Dekret und PR-Show im Namen der inneren Sicherheit. Verfassung, Nebensache, Menschenrechte, optional. Das Ergebnis, 55,65% wollten offenbar noch mehr Militär auf den Straßen, weniger Bürgerrechte und weiter steigende Gewalt. Noch am Vorabend der Wahl erklärte Noboa schnell den nächsten 60-tägigen Ausnahmezustand, was die unterlegene Oppositionskandidatin Luisa González aus dem Lager des ehemaligen Präsidenten Rafael Correa als groteskes Schauspiel bezeichnete. Zwar sanken die Kriminalitätszahlen in Noboas Krieg gegen die Drogen kurzzeitig, doch dafür schossen Berichte über Menschenrechtsverletzungen in die Höhe. Das ehemals sicherste Land Lateinamerikas ist heute Spitzenreiter bei Morden. Mario Vargas Llosa ist tot. Der peruanische Schriftsteller und Nobelpreisträger war Chronist lateinamerikanischer Träume, Albträume und Abgründe. Ein großer Stilist, der mit der Rechten liebäugelte, während er die Widersprüche Lateinamerikas bisweilen brillant sezierte. Vargas Llosa schrieb wie ein Sturm, dachte wie ein Intellektueller und stritt wie ein Politiker, der er zeitweise auch war. Vom glühenden Linken zum überzeugten Liberalen oder Neoliberalen, je nachdem, wie man es sieht. Literarisch brillant blieb sein politischer Spagat ein Trauerspiel zwischen Feuilleton und neoliberaler Sonntagsrede. In seinen Romanen tobte das Leben, Machthunger, Moral, Gewalt, Sehnsucht, immer brillant erzählt, nie gefällig, ob in das grüne Haus oder das Fest des Ziegenbocks. Jetzt ist seine Stimme verstummt, aber sein Werk bleibt voller Schärfe, Tiefe und Widerspruch. Die USA machen ernst. Kriminelle, so der Sprachgebrauch der Trump-Regierung, werden im zentralamerikanischen El Salvador eingekerkert, egal ob sie unter Nayib Bukeles Regime noch ein Leben haben oder nur noch eine Akte. Exportware, Kriminalität, das kommt im Trump-Lager gut an. Auch, dass sich die US-Administration über richterliche Anweisungen hinwegsetzt. Jana Flörchinger von Medico International nannte das in einem Interview mit Radio Dreieckland einen Ritterschlag für Bukele. Es sei eine Legitimation des punitiven Populismus, also dem auf Strafe aufbauenden System, das Bukele geschaffen hat. Im selben Interview sagte Moritz Krawinkel, ebenfalls von Medico, dass es außerdem darum gehe, ein Geschäft zu etablieren, dass mit Gefangenen gehandelt werden könne, dass sie wie Ware hin und her geschoben werden könnten. Das Interview könnt ihr übrigens nachlesen auf npla.de/ponal oder im Nachhören auf Radio Dreieckland. Doch das Trump-System belässt es nicht bei Menschen ohne sicheren Aufenthaltsstatus. Auch Doppelstaatsbürger werden in El Salvadors Gefängnisse verfrachtet, auch Unschuldige und demnächst wohl auch US-amerikanische StaatsbürgerInnen. Die Trump-Administration schaut, wie weit sie gehen kann, ob ihr die US-Justiz wirksame Grenzen setzt, ob die US-Zivilgesellschaft Widerstand leistet. Nayib Bukele hat El Salvadors Demokratie längst ausgehöhlt und in eine Quasi-Diktatur verwandelt. Viele seiner Gefangenen sind unschuldig oder Familienangehörige von Oppositionellen. Für die Trump- und MAGA-USA offensichtlich kein Problem, eher Vorbild. Am Ende des Nachrichtenblocks noch eine von Knut aus und zu Mexiko.
Mexiko. Ende März trat das Programm Vida Saludable, gesundes Leben, in Kraft. Genau genommen müsste das Programm gesundes Essen heißen, denn es verbietet den Verkauf von Süßigkeiten, Softdrinks und frittiertem, also von oft auch als Comida Chatarra oder Junkfood bezeichneten Nahrungs- und Genussmitteln an mexikanischen Schulen. Das Gesundheitsministerium wandte sich mit einer Verlautbarung an das Lehrpersonal und forderte dieses auf, die Schülerinnen über die neuen Regeln in Kenntnis zu setzen. Das Programm Gesundes Leben verpflichtet die Schulen, anstelle der verbotenen Produkte gesunde Lebensmittel, möglichst aus lokaler Produktion, anzubieten. Darüber hinaus müssen sie Trinkwasser bereitstellen. Das ist deshalb wichtig, weil das Wasser vieler städtischer Wasserbetriebe in Mexiko aufgrund von Verunreinigungen nicht getrunken werden sollte. Schulen, die den Anforderungen des Programms nicht gerecht werden, müssen mit Sanktionen rechnen, welche von Strafzahlungen bis hin zur temporären Schließung reichen. Obwohl die Bildungseinrichtungen seit Veröffentlichung der neuen Anforderungen Ende September letzten Jahres ein halbes Jahr Zeit hatten, diese umzusetzen, stehen viele vor großen Herausforderungen. Vor allem die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser ist ein Problem, da oft die notwendige Infrastruktur dafür fehlt. Mit der Einführung des Programms Gesundes Leben verfolgt Mexiko ein ehrgeiziges Ziel. Das Land möchte eine Veränderung der derzeitigen Esskultur, weg von Junkfood hin zu einer gesunden und vollwertigen Ernährung, erreichen. Die Umsetzung des Programms ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung, denn schon im Kindesalter leiden viele MexikanerInnen unter Übergewicht und Diabetes. Den Kampf für eine gesunde Ernährung führt Mexiko allerdings schon lange. Bereits im Jahr 2021 wurde eine Kennzeichnungspflicht für gesundheitsschädliche Lebensmittel eingeführt. Seitdem zieren große schwarze Etikette deren Verpackungen und weisen auf hohen Zucker-, Salz- und Fettgehalt hin.
Weitere Nachrichten findet ihr wie immer bei npla.de/ponal.
Onda Info.
Das Radiomagazin vom Nachrichtenpool Lateinamerika aus Berlin.
Im Interview sprechen wir nun mit Dominique Eckstein. Sie ist Sozialarbeiterin mit Spezialisierung in Menschenrechten, Globalisierung und Demokratie. Dominique war gerade in Mexiko und hat dort Workshops zum Thema Lieferkettengesetz gegeben. Ihr habt es zu Beginn der Sendung schon gehört, die zukünftigen Koalitionäre haben beschlossen, das deutsche Lieferkettengesetz zu canceln. Das Lieferkettengesetz ist ja seit einiger Zeit auch in der breiteren deutschen Öffentlichkeit ein Begriff. Kannst du noch mal kurz erklären, was ist das Lieferkettengesetz und warum ist das so wichtig?
Das Lieferkettengesetz nennt sich eigentlich Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das seit Januar 2023 gültig ist und erstmals eine rechtliche Verpflichtung für Unternehmen ist, weltweit für Menschenrechte zu sorgen. In den Bereichen, die sie betreffen. Das heißt nicht nur ihr eigener Geschäftsbereich, sondern eben halt auch die Zulieferer und die Rohstoffproduktion, die für die Produkte, die sie produzieren, relevant sind. Es ist wichtig, das Lieferkettengesetz, weil es bisher keine Regulierung für Unternehmen gibt, für ihr Handeln außerhalb von Deutschland. Bisher war immer nur das, was innerhalb eines Staates passiert, durch den Staat reguliert. Das heißt, für das Handeln deutscher Unternehmen in Deutschland ist der deutsche Staat quasi verantwortlich. Wenn Unternehmen im Ausland handeln, wären andere Regierungen, andere Staaten dafür verantwortlich. Und die kommen oft diesen Pflichten nicht nach, manchmal weil sie es nicht können, manchmal weil sie es nicht wollen, manchmal weil es auch gar keine Regulierung gibt im Ausland für Umweltfragen oder Menschenrechte nicht reguliert sind oder eben halt nicht überprüft werden. Und jetzt hat man halt die Möglichkeit, mit dem deutschen Gesetz die Unternehmen in Deutschland auch zur Verantwortung zu ziehen.
Und jetzt haben CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass das deutsche Lieferkettengesetz abgeschafft wird. Stattdessen soll die EU-Richtlinie umgesetzt werden. Wo ist da eigentlich der Unterschied zwischen den beiden?
Die EU-Richtlinie ist ja so weit verabschiedet, dass sie Pflicht werden soll in europäischen Staaten ab 2027. Das wurde jetzt vor kurzem verlängert auf 2028. Die Verhandlungen laufen noch. Und das EU-Lieferkettengesetz verpflichtet alle Staaten dafür, in ihren Ländern das in nationales Recht umzuwandeln. Das heißt, alle europäischen Unternehmen müssen sich im Ausland für Menschenrechte und Umweltstandards verantwortlich zeigen und diese schützen und wahren. Das EU-Lieferkettengesetz war im ersten Entwurf wesentlich umfangreicher als das deutsche. Es hat vor allen Dingen mehr Menschenrechte abgedeckt und auch mehr Umweltrechte. Das Thema Biodiversität war enthalten. Wichtiger Unterschied war auch, dass das EU-Lieferkettengesetz Wiedergutmachung für Betroffene beinhaltet hat, was im deutschen Lieferkettengesetz so erstmal nicht vorgesehen ist. Das Thema Klima wurde auch berücksichtigt und es war im ersten Entwurf auch für kleinere Unternehmen gültig, was jetzt in der aktuellen Phase und auch auf Druck der FDP natürlich, bevor überhaupt der erste Entwurf verabschiedet wurde, verwässert wurde. Und dieser Verwässerungsprozess geht aktuell weiter und es gibt noch keine Endfassung.
Dass das Lieferkettengesetz abgeschafft werden soll, ist eine großartige Nachricht, sagt Rainer Dulger, der Chef des Arbeitgeberverbandes BDA. Warum finden die Arbeitgeber oder die Industrie das Lieferkettengesetz so unmöglich?
Die Arbeitgebervereine und auch viele Politiker nennen das Lieferkettengesetz in der Öffentlichkeit oft ein Bürokratiemonster, was sehr viel Aufwand für die Unternehmen bedeutet, weil sie eben halt gewisse Sachen umsetzen müssen, Risikoanalysen durchführen müssen in ihren Lieferketten, Jahresberichte darüber schreiben müssen, wie sie ihre Sorgfaltspflicht umsetzen. Und das stellen sie da als einen riesigen bürokratischen Aufwand. Dieser Aufwand ist tatsächlich gar nicht so groß. Und was dahinter steht, ist natürlich, wenn man in Lieferketten genauer reinguckt, fallen Dinge auf, die so nicht gehen, die geändert werden müssen und wo Unternehmen auf diese Weise nicht weiter produzieren können und eventuell das dann mit höheren Kosten für die Unternehmen verbunden ist, was wahrscheinlich der Grund ist, weshalb sie sich dagegen wehren.
Du bist gerade in Mexiko unterwegs, wo wir das Interview auch machen. Da gibt es Workshops zum Thema Lieferkettengesetz. Worum geht es denn da in deinen Workshops? Mit wem arbeitest du und was vermittelst du da?
Ja, ich mache Workshops jetzt schon seit einem guten Monat hier in Mexiko, weil viele Menschen vor Ort das Lieferkettengesetz gar nicht kennen. Selbst in Deutschland kennen wir das Lieferkettengesetz oft nicht und hier in Mexiko kennen die Menschen es noch viel weniger. Und es geht darum, zu vermitteln, was das Gesetz ist, wie sie das Gesetz für sich nutzen können, beziehungsweise welche Rechte anerkannt werden und was die Pflichten der Unternehmen sind. Und andererseits auch darum, was kann das Gesetz, was kann das Gesetz nicht, wo sind die Schwachpunkte, wie fern ist es vielleicht auch von den Realitäten von Menschen, die betroffen sind.
Naja, die Leute wollen ja, also hier wahrscheinlich, wenn sie betroffen sind, zum Beispiel weil ihr Fluss vergiftet wird oder weil ihre Arbeitsbedingungen krass sind, dafür sorgen, dass sich das bessert und haben dann jetzt ein Werkzeug wie das Lieferkettengesetz an der Hand. Aber wie konkret kann denn jetzt eine Person oder eine NGO in Mexiko dieses Lieferkettengesetz nutzen, um Rechte durchzusetzen? Müssen sie sich dann eine Anwaltskanzlei in Deutschland suchen? Können die das von hier aus machen?
Nee, genau. Da hast du gleich schon ganz viel genannt, womit die Leute hier halt erstmal klarkommen müssen. Zum einen ist das Gesetz leider nicht juristisch gesehen, also es gibt keine zivilrechtliche Klagemöglichkeit, so nennt sich das. Es ist einfach nur ein administrativer Akt. Das heißt, es gibt eine Behörde in Deutschland, das BAFA, das Beschwerden entgegennimmt. Die haben ein Formular dafür veröffentlicht auf ihrer Webseite. Wenn man erstmal die deutsche Teil geschafft hat und zu diesem Formular gelangt ist, bekommt man das in verschiedenen Sprachen. Und dann ist es ein Formular, wo Betroffene eben halt selbst als Betroffene, als Individuen, als Kollektive oder auch sich vertreten lassen können von einer NGO aus Deutschland, aus Mexiko eine Beschwerde einreichen können, wo sie darstellen und dokumentieren, welche Rechte in ihrem Fall betroffen sind, durch welches deutsche Unternehmen und das halt genau zu dokumentieren. Darum geht es in dieser Beschwerde und das wird dann von der Behörde bearbeitet.
Das heißt, wir müssen dann also nicht nur deutsche Unternehmen im Blick haben, sondern auch das, was die staatliche Stelle in Deutschland damit macht und danach verfolgen und Druck ausüben, dass da überhaupt was passiert?
Ja, also die hat eine Handlungspflicht, die Behörde. Aber was du sagst, ne? Also das Schwerste ist für viele vor Ort zu wissen, ist ein deutsches Unternehmen überhaupt Teil dieser Lieferkette? Es geht ja oft nicht um Menschenrechtsverletzungen in den deutschen Unternehmen. Wir haben hier zum Beispiel viele deutsche Autohersteller und oft sind die Menschenrechtsverletzungen nicht direkt in diesen Unternehmen, sondern eben halt in ihren Lieferketten. Und rauszufinden, welche Mine jetzt an ein deutsches Unternehmen liefert oder welcher Kabelhersteller Kabel für das Autoradio herstellt, das zu wissen, ist halt so schwer, weil das Lieferkettengesetz nicht vorsieht, dass die Lieferkette transparent gemacht wird. Und das ist eben halt ein großes Manko an dieser ganzen Sache, weil man nicht weiß, wer ist jetzt betroffen und wer nicht. Und welche Möglichkeiten haben Betroffene vor Ort, das rauszubekommen, wo die Rohstoffe, die sie eventuell abbauen oder die Kleinteile, die sie herstellen, dann letztendlich landen.
Du hast ja in deinen Workshops wahrscheinlich nicht nur irgendwie Fragen, was ist das überhaupt, sondern wahrscheinlich auch Frustrationen mit Bedingungen, dass Unternehmen des globalen Nordens in Ländern des globalen Südens billig produzieren und damit irgendwie eine Menge Probleme, Umweltkatastrophen, Gesundheitsprobleme, miserable Arbeitsbedingungen, Ausbeutung irgendwie betreiben. Wie ist da so die Rückspiegelung, wenn du mit den Leuten hier, mit NGOs oder Betroffenen zusammenarbeitest?
Da gibt es viele Menschen aus den Workshops, wundern sich zuerst, dass das Gesetz gar nicht vorsieht, dass sie entschädigt werden, wenn sie Schaden erleiden. Das, was das Gesetz vorsieht, sind Strafzahlungen. Die bleiben allerdings in Deutschland bei der Behörde. Die sind nicht dafür gedacht, dass vor Ort eine Situation oder Menschen entschädigt werden. Das ist ein Punkt, was für Betroffene erstmal nicht verständlich ist. Und der andere ist natürlich, dass viele Angst haben vor Repressalien. Das heißt, sie können die Beschwerde anonym führen. Trotzdem gibt es sehr viel Bedenken dabei. Ne? Es gibt wenig Erfahrungen in Mexiko auch, dass solche Mechanismen dazu geführt haben, dass sich wirklich eine Situation verbessert. Und das ist eine Hürde, weshalb viele sagen, ich würde gar keine Beschwerde einreichen, zumal ich auch gar keinen direkten Nutzen davon habe. Und diese Visualisierung, dass es um eine Verbesserung auf lange Sicht geht von den Bedingungen, ist halt schwer greifbar.
Ja, das heißt also irgendwie, wir haben ein Gesetz, was noch an vielen, vielen Stellen mehr als verwässerungswürdig ist, was aber gerade eher dabei ist, irgendwie abgewickelt zu werden von der Politik in Zusammenarbeit mit Unternehmen. Welche Perspektive siehst du da jetzt weiterhin, um für einen faireren, gerechteren Welthandel zu sorgen?
Um ein Gesetz gut wirksam zu machen und eben halt auch an die Bedürfnisse von Betroffenen anzupassen, wäre es als allererstes super wichtig, dass Betroffene involviert werden in den Prozess. Das ist nicht ein Gesetz von oben herab, wie wir es aus der Geschichte kennen. Der Norden entscheidet über den Süden. Entschieden wird für die Menschen hier vor Ort, was für sie richtig oder gut oder notwendig wäre. Das wäre, glaube ich, das Grundlegendste, was gemacht werden müsste bei der Neuformulierung des Gesetzes.
Und wir sprachen mit Dominique Eckstein, Sozialarbeiterin und Expertin für Menschenrechte, Globalisierung und Demokratie, zum deutschen Lieferkettengesetz und Perspektiven dazu.
Onda Info.
Das Radiomagazin vom Nachrichtenpool Lateinamerika in Berlin.
Laut Lexikon gibt es zwei Erklärungen für den portugiesischen Begriff Dessova. Erstens bedeutet es Laichen, also das Legen von Fischeiern. Die zweite Erklärung des Begriffs Dessova bedeutet das Verschwindenlassen von Leichen sowie von Autos oder anderen unrechtmäßig erworbenen Gegenständen. Und genau dieses gewaltsame Verschwindenlassen in der Baixada Fluminense in der Metropolenregion Rio de Janeiro geht es im brasilianischen Dokumentarfilm Dessova. Er porträtiert das Leben der Mütter, die ihre Kinder verloren haben. Jetzt waren sie mit ihrem Film auch in Deutschland und NPLA hatte die Möglichkeit, mit ihnen zu sprechen, über ihre Erfahrungen, ihre Trauer und ihre Wünsche. Jules berichtet.
2017 habe ich meinen ersten Sohn verloren. Er wurde ermordet. Da begann mein Kampf.
Renata Aguiar versuchte nach dem Tod ihres ersten Sohnes über mehrere Monate seine Überreste zu bergen und seinen Körper ausgehändigt zu bekommen. Die Behörden stellten sich quer. Daraufhin schloss sie sich mehreren Menschenrechtsgruppen in ihrem Heimatort Queimados an, der in der Baixada Fluminense liegt, im Norden der Metropolregion Rio de Janeiro in Brasilien.
Und so begann ich für die Menschenrechte zu kämpfen. 2023 verlor ich mein zweites Kind. Es war der Staat selbst. Er wurde in die Brust geschossen. Und Gott sei Dank hatte ich bereits ein Netzwerk. Ich war bereits Teil des Forum Greta Vaishada, das mir all die Unterstützung gab, die ich brauchte. Und durch das Forum traf ich andere Organisationen. Ich kämpfe und ich habe auch vor, weiter zu kämpfen. Ich mache das nicht um meiner selbst willen, sondern damit andere Mütter nicht dasselbe durchmachen müssen. Und auch, um ihnen zu zeigen, dass es sich lohnt, mutig zu sein und erhobenen Hauptes für eine bessere Gesellschaft zu kämpfen.
Quando matam uma pessoa, não mata só aquela pessoa, matam várias outras. A gente perde o sentido da vida. Se a gente não tiver aquele apoio de várias pessoas ali do nosso lado, a gente desaba.
Auch Josiane Martins, bei vielen besser bekannt als Jo, wurde durch den gewaltsamen Tod ihres ersten Sohnes Daniel 2018 zur Aktivistin. 2022 verlor sie ihren zweiten Sohn Davi. Im Film De Sova wird seine Beerdigung gezeigt. Jo erklärt, wieso sie sich dazu bereit erklärt hat, diesen schmerzhaften und sehr persönlichen Moment zu zeigen.
Eu pensei em dar uma visibilidade àqueles que não foram enterrados, aqueles que não tinham ponto final. As mães que vivem num ponto de interrogação, que perguntam onde está.
Ich wollte denen, die nicht beerdigt wurden, denen, die keinen Abschied hatten, eine Stimme geben, sie sichtbar machen. Die Mütter, die mit unbeantworteten Fragen leben müssen. Wo ist er? Wie geht es ihm? Ich habe diesen Schlusspunkt an Davis Leben setzen können. Ich konnte mich von meinen beiden Söhnen immerhin verabschieden. Als ich mich entschieden habe, die Beerdigung filmen zu lassen, da habe nicht ich gesprochen, sondern das Herz einer Mutter.
Ich war anästhesiada mit muita dor, porque quando a perda, você fica anestesiado de uma tal maneira que você não responde por você.
Für Filmemacher Gabriel Barbosa, der sich in seinen Dokumentarfilmen mit den Themen Rassismus und dem Recht auf Erinnerung auseinandersetzt, war es wichtig, im Film De Sova Missstände in der Baixada sichtbar zu machen und den Menschen, die in der Baixada leben, eine Stimme zu geben.
Vieles können wir nicht kontrollieren. Und was wir kontrollieren können, das versuchen wir so gut wie möglich zu tun. Dazu kommen die Protagonisten, die eine sehr wichtige Vision in den Film eingebracht haben, ihm einen Puls gegeben haben. Dies ist der Versuch, durch Kunsttherapie, durch sozialen Kampf, diesen Schmerz in etwas zu verwandeln. Das Thema des Films ist im Dialog mit sozialen Bewegungen entstanden, mit allen, die an diesem Prozess beteiligt waren.
Die Baixada Fluminense, wo immerhin 3 Millionen Menschen leben, steht oft im Schatten der Großstadt Rio de Janeiro, wenn es um die Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit geht. Die Gewaltstatistik für den Bundesstaat Rio zeigt, dass pro 100.000 Einwohner mehr Menschen in der Baixada Fluminense getötet werden oder verschwinden als in der Hauptstadt Rio selbst. Adriano Moreira de Araujo koordiniert seit 2017 das Netzwerk Forum Greta Baixada, das sich aktiv für die Kartierung von vermissten Personen und dem gewaltsamen Verschwinden lassen in der Baixada Fluminense einsetzt. Er erklärt, wie sie dabei vorgehen.
Wir haben Geschichten von vermissten Personen gesammelt, um zu verstehen, wie dieses Phänomen zustande kommt. Es ist ein Phänomen, das im ganzen Land auftritt, aber in der Baixada gibt es einige Besonderheiten. Wir versuchen also, diese Fälle zu verfolgen und wir versuchen auch Beweispunkte, geheime Friedhöfe, Orte, an denen Leichen, Überreste, Knochen usw. entsorgt werden, zu kartieren. Wir versuchen, die Techniken zu identifizieren, mit denen man Leichen verschwinden lassen kann, denn dafür gibt es Techniken.
Offizielle Zahlen zum gewaltsamen Verschwinden lassen gibt es nicht. Professorin Nalaini Mendonça Pinto erklärt, wieso nicht.
Die brasilianische Justiz kennt das gewaltsame Verschwindenlassen nicht als Straftatbestand. Alle Arten des Verschwindens werden nur quantifiziert. Das bedeutet, das freiwillige Verschwinden von Menschen, die spontan verschwinden und dies nicht melden, das unfreiwillige Verschwinden von Menschen, die aufgrund von psychischen Problemen verschwinden und das gewaltsame Verschwindenlassen. Das alles wird in den staatlichen Statistiken vermischt. Bei unseren Nachforschungen haben wir also etwa 380 Fälle in 4 Jahren herausgefiltert und gefunden. Aber es ist eine schwierige Methodik, weil es kaum Daten gibt und es gibt auch viele Fälle, die nicht gemeldet werden, aus Angst vor der Polizei.
Brasilien hat 2011 die UN-Konvention gegen das Verschwindenlassen unterzeichnet und ratifiziert, weigerte sich jedoch, eine von der UN geleitete Beschwerdestelle anzuerkennen, die von bzw. im Namen von Opfern oder Staaten genutzt werden kann, wenn staatliche Behörden ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind. 2013 wurde dem brasilianischen Kongress ein Gesetz vorgelegt, das die Einführung des gewaltsamen Verschwindenlassens einer Person als eigene Kategorie vorgesehen hat. Doch bisher ohne Erfolg.
Es gibt einen Gesetzesentwurf, der seit Jahren als dringlich gekennzeichnet im Kongress liegt und bis heute nicht verabschiedet wurde. Wir hoffen also, dass unsere Anwesenheit hier für Aufmerksamkeit in Brasilien sorgen wird. Wir haben eine scheinbar fortschrittliche Regierung und gleichzeitig fällt es dieser schwer, das Thema vorrangig und relevant zu behandeln.
Doch untätig war Präsident Lula nicht die letzten Jahre. Und die offiziellen Zahlen der Tötungsdelikte Rio de Janeiros zeigen einen merklichen Rückgang. Ende 2024 hat das brasilianische Ministerium für Justiz und öffentliche Sicherheit ein Dekret veröffentlicht, das die Anwendung von Gewalt bei Polizeieinsätzen regelt. Die von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva unterzeichnete Maßnahme legt Leitlinien für den schrittweisen Einsatz von Waffen fest, um Polizeigewalt in ganz Brasilien zu verringern. Dem Dekret zufolge darf der Einsatz von Schusswaffen nur das letzte Mittel sein. Waffen dürfen also nur dann eingesetzt werden, wenn andere Mittel von geringerer Intensität nicht ausreichen, um die angestrebten rechtlichen Ziele zu erreichen. Der Text legt auch fest, dass die Polizei bei ihren Maßnahmen keine Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Ethnie, sexuellen Orientierung, Sprache, Religion oder politischer Meinung diskriminieren darf. Für Professorin Nalaini ist klar, dass sich dafür auch die Polizeikultur ändern muss. Und das wird ihrer Meinung nach nicht einfach umzusetzen.
Ich habe in einer Pesquisa mit Polizisten
Ich habe an einer Umfrage mit Polizeibeamten gearbeitet. Dabei haben wir sie danach gefragt, wo sie gelernt haben, Polizist zu sein. Nach vielen Gesprächen haben sie gesagt, dass sie das auf der Straße, in der Praxis, täglich lernen. Es wird also kein Wert auf die Ausbildung gelegt und es ist auch keine Frage des Gehalts, sondern eine Frage der Verankerung der Gewalt in der brasilianischen Polizeikultur. Hinzu kommt, dass Gewalt Teil der brasilianischen Geschichte ist. Der Kolonialismus in Brasilien, der die indigene Bevölkerung ausgelöscht hat. Also fast 400 Jahre Sklaverei mit viel Gewalt. Brasilien wurde also in einer Kultur der Gewalt, einer Kultur der Ausrottung geprägt.
Auch Renata hofft auf einen Wandel.
Ich wünsche mir mehr staatliche Maßnahmen zur Eindämmung der Gewalt. Anstatt mit Militärfahrzeugen in die Favelas einzudringen und um sich zu schießen, erwarte ich, dass den Gemeinden mehr Bildung und Lebensqualität zuteil wird. Ich glaube, dass die hohe Gewaltrate dann niedriger wäre.
2024 kam der mittlerweile international bekannte Film Ainda Estou Aqui, für immer hier, in die Kinos. In dem Film geht es um das gewaltsame Verschwindenlassen während der brasilianischen Militärdiktatur. Der Film gewann 2025 sogar den Preis für den besten internationalen Spielfilm bei der Verleihung der 97. Oscars. Filmemacher Gabriel hofft durch den Erfolg des Films auf eine breitere Diskussion des Themas in der brasilianischen Öffentlichkeit.
Viele Menschen, die das brasilianische Kino nicht kannten, haben es durch Walter Salles Film Ainda Estou Aqui, für immer hier, kennengelernt, der dasselbe Thema behandelt, nur zu einer anderen Zeit, in anderen sozialen Schichten und in einem anderen sozialen Kontext. Ich hoffe also, dass wir durch die Wirkung, die der Film erzielt hat, auch die Aufmerksamkeit auf das lenken können, was heute in der Baixada Fluminense geschieht. Es ist eine Gelegenheit, ein aktuelles Thema in einem unsichtbaren Gebiet sichtbar zu machen.
Für Joe und alle Beteiligten ist klar, sie kämpfen weiter, komme, was wolle.
Ich werde den ganzen Weg gehen, bis ich nicht mehr reden kann. Bis dahin habe ich die Absicht zu kämpfen, für Gerechtigkeit und Erinnerung. Nicht nur für meine beiden Kinder, sondern für alle Jugendlichen. Alle Menschen, Frauen, Männer, die verschwunden sind. Und für die Frauen, die ermordet werden, von denen es viele gibt. Es ist ein Kampf für die Menschenrechte.
Das war das Onda Info 614. In 2 Wochen begrüßt euch Jules, dann wieder aus Berlin. Markus sagt Tschüss aus Mexiko-Stadt.
Que onda?
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zum Onda Info 613. Los geht's mit Notas zum Internationalen Tag der Transsichtbarkeit. Außerdem berichten wir von gleich 2 Verfahren, deren Taten im letzten Jahrhundert liegen. Dem Auslieferungsverfahren des Ex-Rote Brigade-Mitgliedes aus Argentinien an Italien und 2 Deutschen, die sich nach langem Exil in Venezuela nun auf ein Verfahren in Deutschland eingelassen haben. Danach reisen wir nach Uruguay. Ihr hört ein Feature über ein geplantes Großprojekt, das im Landesinneren grünen Wasserstoff für Deutschland herstellen soll. Onda war vor Ort und befragte die BewohnerInnen zu dem Vorhaben. Viel Spaß beim Hören wünscht das Onda-Info-Team.
Am vergangenen Montag, dem 31.03., war der Internationale Tag der Transsichtbarkeit. Dieser Tag soll das Bewusstsein für die Rechte, Herausforderungen und Errungenschaften der Trans-Community stärken und gleichzeitig die Sichtbarkeit von Transpersonen in der Gesellschaft erhöhen. Aus diesem Anlass haben sich LGBTQ-Kollektive und TransaktivistInnen am Montag in Mexiko-Stadt versammelt. Gemeinsam zogen sie durch die Straßen der mexikanischen Hauptstadt, um auf ihre Kämpfe und ihre Forderungen nach Gleichberechtigung hinzuweisen. Dabei geht es ihnen auch um ihre Sicherheit und das Recht auf ein Leben frei von Gewalt. Im Jahr 2024 wurden in Mexiko mindestens 80 LGBTQ-Personen ermordet, darunter mindestens 55 Transfrauen, wie die Menschenrechtsgruppe Letra S mitteilte. Das vergangene Jahr war eines der gewalttätigsten Jahre für die LGBTQ-Gemeinschaft in Mexiko. Diese Welle der Gewalt wurde von der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte verurteilt. Laut Letra S haben die Fälle von Gewalt weiter zugenommen und sollen die Botschaft vermitteln, dass queere Menschen in der mexikanischen Gesellschaft nicht willkommen sind. Aufgrund des hohen Korruptionsniveaus und der allgemeinen Funktionsstörung in der mexikanischen Regierung bleiben etwa 99% der Verbrechen in Mexiko unaufgeklärt.
In Argentinien hatte er politisches Asyl. Dann kam Milei. Leonardo Bertolazzi ist 73 Jahre alt und war bis zu seiner Flucht 1980 Aktivist der Genueser Kolonne der Roten Brigaden. Er wurde in seiner Abwesenheit zu 27 Jahren Haft wegen Entführung und Bildung bewaffneter Banden verurteilt. Vor 2 Wochen haben die Richter seiner Auslieferung aus Argentinien zugestimmt. Im August 2024 wurde sein Status als politischer Flüchtling ausgesetzt und er wurde verhaftet. Seitdem steht er unter Hausarrest und trägt eine elektronische Fußfessel. Sein Schicksal hängt nun von der letzten gerichtlichen Instanz ab, dem obersten Gerichtshof von Buenos Aires, der Stadt, in der er seit 2002 lebt. Der italienischen Tageszeitung Il Manifesto berichtet er.
Bettina, meine Frau und ich kamen im Juni 2002 in Buenos Aires an und begannen, die Arbeiterviertel kennenzulernen und die Versammlungen zu besuchen, in denen die Nachbarn über die Organisation von Suppenküchen, Volksapotheken und andere Formen der Selbstverwaltung diskutierten. Wir hatten viele Jahre in El Salvador gelebt, wo wir in ähnlichen Zusammenhängen gearbeitet hatten. Im November wurde ich aufgrund eines italienischen Auslieferungsersuchens von Interpol verhaftet. Die Organisationen der Streikposten und die Nachbarschaftsversammlungen zeigten sich sehr solidarisch mit mir und es gab eine Kampagne zu meinen Gunsten.
Nach 7 Monaten Haft entschied der Richter damals, dass die Auslieferung einer in Abwesenheit verurteilten Person nicht zulässig sei. Und Leonardo Bertolazzi wurde freigelassen. Im darauffolgenden Jahr, als Kirchner Präsident war, wurde ihm der Status eines politisch Geflüchteten anerkannt. Begründung: Die Sondergesetze in Italien und die Praktiken, inklusive Folter, die Kollektivprozesse, die exorbitanten Strafen, die Sondergefängnisse und die Verurteilungen in Abwesenheit, seien keine zulässigen rechtsstaatlichen Praktiken. Derselbe argentinische Richter, der 2003 unter Kirchner den Auslieferungsantrag abgelehnt hatte, hat heute unter Milei dem Antrag zugestimmt. Mit der Begründung, dass es keinen Grund gibt, am Wort der Staatsanwaltschaft von Genua zu zweifeln. Wie blickt Bertolazzi heute auf die Zeit?
1968 entstand eine soziale Bewegung, die in ihrem Ausmaß überraschend war und die mehr als 10 Jahre lang die sozialen und politischen Verhältnisse des Landes in Frage stellte und das Schicksal vieler Menschen, darunter auch meines, bestimmte. Die Bewegung nahm immer mehr Raum in der Gesellschaft ein, weckte Hoffnungen auf Veränderungen und bewirkte bereits einen Mentalitätswandel. Für mich und viele meiner Generation war sie eine Partei, die Partei der Hoffnung, in der sich Studenten und Arbeiter aller Kategorien, Frauen und Männer, alte und neue antifaschistische Kämpfer trafen. Dann gibt es die Gegenwart, die aus prekärer Arbeit besteht, aus Arbeitslosigkeit, aus einem Gesundheitssystem, das den Slogan »Reicher, gesünder« folgt, aus einem Mittelmeer, das die Leichen von Migranten aufnimmt, aus Armen, die auf der Suche nach einem lebenswerten Leben sterben, während die Aufrüstung vorangetrieben wird, man sich an den Gedanken des Krieges gewöhnt und der Faschismus zurückkehrt. Ich habe für eine andere Gegenwart gekämpft. Wenn man über die Vergangenheit urteilt, darf man die Gegenwart nicht außer Acht lassen. Und das ist die Gegenwart, die uns diejenigen, die uns besiegt haben, geführt haben. Ich werde den Kriegstreibern und denjenigen, die die Ausbreitung des Faschismus provoziert haben, kein Mea Culpa anbieten.
Im Jahr 2016 beantragte ein Anwalt die Löschung der Verurteilung in Italien. Im Juni 2017 erklärte das Berufungsgericht von Genua die Verurteilungen für getilgt. Doch die Staatsanwaltschaft beantragte die Wiederaufnahme des Verfahrens und begründete dies mit einer neuen Tatsache, die vorher nicht berücksichtigt worden war.
Bewährungsstrafe gegen Gefängnis. Auf diesen Deal haben sich Thomas Walter und Peter Kraut mit der Bundesanwaltschaft geeinigt. Deshalb konnten die beiden nun aus ihrem langjährigen Exil in Venezuela nach Deutschland einreisen. Kraut, Walter und ihr mittlerweile verstorbener Freund Bernd Heidbreder mussten vor 30 Jahren flüchten, weil ihnen vorgeworfen wurde, an einem gescheiterten Sprengstoffanschlag auf ein im Bau befindliches Abschiebegefängnis in Berlin-Grünau beteiligt gewesen zu sein. Mitte März stellten sie sich den deutschen Behörden und verbrachten mehrere Tage in Untersuchungshaft. Am 17. März begann dann vor dem Berliner Kammergericht der Prozess gegen sie und wie vereinbart gestanden sie die Tat. Außerdem gaben sie zu, mit ihrer militanten Gruppe Das Komitee 1994 einen Brandanschlag auf das Kreiswehrersatzamt in Bad Freienwalde verübt zu haben. Der Angriff auf das Abschiebegefängnis im Jahr 1995 scheiterte, weil die drei auf einem Parkplatz von einer Polizeistreife überrascht wurden und dann untertauchen mussten. Die Gerichtssprecherin Lisa Jani erklärt,
dieses Sprengstoffgemisch war mit Zeitzündern versehen und sollte nach Planung der Angeklagten nachts um 3.30 Uhr hochgehen, also zu einer Zeit, an der auch keine Personen auf der Baustelle zugegen waren.
Niemand war also gefährdet. Dennoch hielten die Strafverfolger 30 Jahre lang an ihrem Willen fest, die Männer zu verurteilen. Durch juristische Spitzfindigkeiten verlängerten sie die Verjährungsfrist, sodass die beiden nicht, wie ursprünglich erhofft, nach 20 Jahren zurückkehren konnten. Das machte erst die jetzt vereinbarte sogenannte Verständigung mit der Bundesanwaltschaft möglich.
Die Verständigung sieht vor, dass ihnen Freiheitsstrafen zwischen 1 Jahr und 10 Monaten und 2 Jahren drohen. Diese Strafen würden zur Bewährung ausgesetzt werden, wenn sie eben bestimmte Merkmale, Kriterien erfüllen in ihrer Einlassung. Und das Gericht hat die erst einmal so anerkannt, diese Geständnisse.
Mit der Sprengung wollte das Komitee ein Zeichen gegen die deutsche Flüchtlingspolitik setzen. Bis heute verstehen sich die beiden als Teil der linken Bewegung. So betonte Peter Kraut im Prozess, dass sie weiterhin der Überzeugung seien, dass Abschiebungen Verletzungen der unveräußerlichen Menschenrechte seien. Auch in den vielen Jahren, die sie nun bereits in Lateinamerika leben, fühlten sie sich der Linken verbunden. Nach zahlreichen Stationen an verschiedenen Orten ließen sie sich letztlich alle drei im Westen Venezuelas nieder. 2022 erhielten sie dort politisches Asyl. Für Heidbreder kam die Entscheidung zu spät. Er starb ein Jahr zuvor an einem Krebsleiden. Gleich nach ihrem Geständnis am ersten Prozesstag konnten die beiden die kurzzeitige U-Haft verlassen und sich wieder frei in Deutschland bewegen. Das Urteil wird am 8. April verkündet.
Ich reise nach Uruguay, ins Landesinnere, in Richtung brasilianische Grenze. Die Region Tacuarembó ist dünn besiedelt. Nur knapp 100.000 Menschen leben in der größten Provinz des Landes. In der Stadt Tacuarembó werde ich von Ana Maria Barbosa mit dem Auto abgeholt. Wir fahren weiter nach Vixatambores. Ana Maria ist hier geboren.
Und jetzt lebe ich wieder in Tambores, nach langer Zeit. Aber ich hatte ja schon immer meine Wurzeln und meine Familie hier.
Ein Dorf mit knapp 1500 Seelen, umgeben von Land und weiter Steppe. Tambores wird auch der Ort des Windes genannt, denn er liegt auf einem Hügel und es weht ein permanenter Wind. Gut für die Windräder, die hier geplant sind und die einzeln auch schon stehen. Und gut für die Unternehmer, wie für das Brandenburger Unternehmen Enertrag, das hier Land gekauft hat, um hier mit Windenergie grünen Wasserstoff zu produzieren für den Export nach Deutschland. Oscar Núñez wurde hier in Vixatambores geboren. Er ist Sprecher der Gruppe Clan Cubaitacé, einer indigenen Organisation der Charrua, die vor allem in Uruguay leben. Die meisten von ihnen wurden 1831 ermordet, in einem Ort namens Sassipuedes, nicht weit von Tambores. Der Name Cubaitacé sind die Initialien der vier Charrua, die nach dem Völkermord nach Frankreich entführt und dort im Museum zur Schau gestellt worden sind, erklärt uns Oscar.
Sie heißen Gushunusa, Waimaka, Takuabe und Senake. Von jedem von ihnen nehmen wir eine Silbe. Und so setzt sich der Name in Gedenken an unser Volk zusammen, das damals vernichtet wurde. Wir befinden uns hier gerade im Widerstand gegen das Projekt Tambor Green Hydrogen Hub. Es ist ein deutsches Unternehmen, das unser Land hier nutzen will und in unser Territorium investiert.
In der Region befindet sich eine der größten Süßwasserreserven unseres Planeten. Der Aquifero Guarani erstreckt sich über Uruguay, Paraguay, Brasilien und Argentinien. In 50 bis 1500 Metern unter der Erde liegen die Süßwasserspeicher, die sich über mehr als 1 Million Quadratmeter ausdehnen. Megaprojekte wie zum Beispiel die Zelluloseproduktion und nun das Projekt zur Herstellung von grünem Wasserstoff benötigen viel Wasser. Etwa 9 Liter Wasser pro Kilogramm Wasserstoff. Es liegt daher nahe, diese riesigen Süßwasserreserven anzuzapfen. Aber welche Auswirkungen das Anzapfen der unterirdischen Süßwasserreserven auf die Umwelt hätte, lässt sich bisher nur erahnen.
Wir sind ein Teil der Erde. Wir bestehen zu 75% aus Wasser. Wenn wir diese lebenswichtige Quelle zerstören, werden auch wir aussterben. Deshalb verteidigen wir uns und unser Territorium und unsere Naturgüter.
nuestros bienes naturales.
In einem kleinen Café im Zentrum des Dorfes trinke ich einen Kaffee. Ich frage die Besitzerin und ihre Schwester, was sie von dem Projekt halten.
Das Problem ist die Menge an Wasser, die sie verbrauchen. Und das andere Problem ist, dass es am Anfang in solchen Projekten zwar viel Arbeit gibt, aber danach verarmen die Menschen. Das Dorf verändert sich für immer.
Miguel Prieto ist Maler und Dichter und wohnt seit 5 Jahren in Tambores. Zusammen mit Anna Maria lebt er in einem kleinen Haus ganz am Rande des Dorfes. Er berichtet.
Die Menschen hier verstehen nicht, warum ein Unternehmen hierher kommt und ihnen das Wasser wegnimmt. Die Entnahme von Wasser aus dem Guarani-Grundwasserleiter könnte fatale Folgen haben. Bisher wird es aus einem oberflächennahen Grundwasserleiter entnommen, dem Arapey, aber dessen Wasserreserven sind begrenzt.
Welche Interesse hat eigentlich Uruguay überhaupt, Wasser aus der Grundwasserleiter zu entnehmen und Großprojekten zur Verfügung zu stellen? Ich mache mich auf dem Weg in das Rathaus am Ende des Dorfes. Hier treffe ich Bürgermeister Ricardo Suarez.
Ich glaube, dass jede natürliche Ressource, die wir in diesem Gebiet haben, wie Wind, Sonneneinstrahlung, ausgeschöpft werden sollte. Bei der Wasserentnahme habe ich meine Zweifel. Die Wissenschaft und die Techniker haben uns gesagt, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Produktion von Wasserstoff im Tambor-Projekt nur mit oberflächlichem Grundwasser erfolgen könnte.
Woher das Wasser schlussendlich kommen soll, wird bisher nirgends schriftlich festgehalten.
Sie sprechen von einer gewissen Nutzung des Grundwassers, von Regenwasser, das in Stauseen aufgefangen werden könnte. Aber wir befinden uns auch nicht in der Nähe eines großen Flusses oder Stroms. Also diese Dinge sind noch ungeklärt. Wir werden sehen müssen, welche Wasserquellen sie nutzen werden.
Eins ist sicher. Ein Blick auf die Verträge anderer Großprojekte, wie zum Beispiel in der Zelluloseproduktion, zeigt, dass ausländische Unternehmen in Uruguay das Wasser bisher einfach umsonst bekommen. Ebenso die nötige Infrastruktur wie Straßen, Schienen, Häfen. Miguel ist sehr nachdenklich.
Y tenemos historias de otros.
Wir kennen Geschichten von anderen Territorien, in denen sich Unternehmen aus Europa, vor allem in abgelegenen und sozial und kulturell schwachen Regionen, angesiedelt haben. Ingenieure und Techniker nehmen Analysen und machen Machbarkeitsstudien, lassen aber die negativen gesellschaftlichen Auswirkungen außer Acht. Die Bevölkerung wird dadurch rein gar nichts gewinnen.
Acontecer negativamente en una sociedad que no va a ganar nada por una situación planteada como está con el hidrógeno verde. Los miedos que tiene la gente son esos, son el agua.
Die Menschen haben Angst um das Wasser. Sie haben Angst vor den sozialen Veränderungen. Ein weiteres Problem sind die Arbeitsplätze. Das Werk würde niemanden Arbeit geben, denn es ist eine hochtechnologische, moderne chemische Industrieanlage. Niemand von uns könnte da arbeiten. Selbst der Bürgermeister von Tambores sagt, dass er, wenn er in der Fabrik arbeiten müsse, dazu eingesetzt würde, das Tor zu öffnen und zu schließen, damit die Lastwagen durchfahren können.
Der aquí de Tambores decía que si él tuviera que trabajar en la planta, serviría para abrir y cerrar la portera. Para que pasaran los camiones.
Und in Deutschland? Zielmarktanalyse heißt das Wort, mit dem das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz deutschen Investoren den uruguayischen Markt schmackhaft machen möchte. Hier wird Uruguay vor allem für das hohe Demokratieniveau gelobt und für die guten Bedingungen für ausländische Unternehmen dank der sogenannten Investitionsschutzgesetze. Außerdem geben staatliche Förderung bei ausländischen Direktinvestitionen und diverse Freihandelszonen weitere Anreize für die Unternehmen. Bisher importiert Deutschland vor allem chemisches Holzsulfat, Rindfleisch und Wolle aus Uruguay. Deutsche Unternehmen scheinen im Wettbewerb ganz weit vorne zu liegen, was Fachwissen und fortschrittliche Technologien bei der Herstellung von grünem Wasserstoff betrifft. Auch die neue Energiepartnerschaft zwischen Uruguay und Deutschland fördert Unternehmen wie Enertrag.
Forschungen der Nationalen Universität Uruguays, die sich bereits seit Jahren mit dem Thema grüner Wasserstoff beschäftigen, werden in dieser Energiepartnerschaft nicht einmal berücksichtigt. Ana Maria Barbosa, die mich in Tacuarembó abgeholt hat, ist nicht nur in Tambores geboren. Sie ist als Soziologin im interdisziplinären Forschungsteam rund um das Wasserstoffprojekt der uruguayischen Universität mit beauftragt.
In Uruguay wird bereits seit 30 Jahren zu grünem Wasserstoff gearbeitet. Mit anderen Worten, es gibt wissenschaftliche Kapazitäten, die in diesem Bereich entwickelt wurden. Aber sie werden nicht berücksichtigt. Denn jetzt, mit dem Boom des grünen Wasserstoffs im Land, werden die nationalen Kapazitäten nicht genutzt. Man denkt immer nur an ausländische Unternehmen. Ebenso bei den Investitionen von Unternehmen, die andere ausländische Unternehmen als Subunternehmer beauftragen, nicht aber inländische Unternehmen. Mit anderen Worten, nationale Kapazitäten, die entwickelt wurden, werden nicht in Betracht gezogen. Staatlich geförderte Forschung und Entwicklung von Technologie und Wissenschaft wird hier de facto nicht genutzt. Hier stellt sich also auch die Frage nach vorsätzlicher Nichtberücksichtigung lokaler Kapazitäten.
Eine Wende dieser neoliberalen Politik seitens des uruguayischen Staates ist auch durch den Wahlsieg des Linksbündnisses Frente Amplio und der Vereidigung des linken Präsidenten Yamandú Orsi nicht zu erwarten. So sprach sich Orsi für das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen aus und bekräftigte im Gespräch mit Bundespräsident Steinmeier das Vorhaben. Wie wichtig Uruguay für Deutschland ist, zeigt, dass Steinmeier extra zur Vereidigung des neuen uruguayischen Präsidenten angereist ist.
Ich freue mich auch darüber, dass ich bereits an Ihrem ersten Tag im neuen Amt zu Gast sein darf, als Staatsgast von Ihnen empfangen werde und dass wir somit bereits zu Beginn Ihrer Amtszeit die bilateralen Beziehungen unserer beiden Länder nicht nur pflegen, sondern auch vertiefen können.
Ana Maria Barbosa berichtet etwas genauer von dem interdisziplinären Forschungsauftrag, den sie selber von der Nationalen Universität erhalten hat. Im Rahmen des Auftrages soll eine statistische Erhebung rund um das Megaprojekt vorgenommen und die Auswirkungen auf die Bevölkerung und Umwelt erfasst werden.
Diese Erhebung war wichtig, denn darin wurde deutlich, dass die Menschen weder ausreichend informiert sind, noch ihre Rechte auf Beteiligung, Mitsprache und Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung kennen. Die Menschen wissen es nicht. Wir sehen also, dass Uruguay sich nicht an die internationalen Abkommen hält, die es unterzeichnet hat. Zum Beispiel das Abkommen von Escazú, das die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der politischen Entscheidungsfindung in ihrem Territorium garantiert.
Land kaufen auf indigenen Gebieten, die Ländereien und Naturgüter dort ausbeuten und Gleichgewichte zerstören. Warum ist das überhaupt erlaubt? Enertrag als Brandenburger Unternehmen hat nicht nur in Uruguay Land gekauft, um ein Wasserstoffprojekt zu entwickeln, sondern auch in Namibia. Wir verlassen mal kurz Südamerika und sprechen mit Roman Kühn, der letztes Jahr als Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker Namibia besuchte. Denn dort gibt es seitens der NAMA große Sorge um ihr Land.
Wir hatten uns letztes Jahr getroffen mit den Vertretern der NTLA. Und die hatten die Sorge an uns herangetragen, dass eben durch ein grünes Wasserstoffprojekt, was dort entwickelt wird derzeit, wo eben große Windturbinen und große Sonnenkollektoren installiert werden in einem Nationalpark.
Das Ganze in der Nähe der Haifischinsel, die deshalb von großer Bedeutung ist, weil dort die Überreste der Menschen liegen, die beim deutschen Völkermord an den Nama und Herero 1904 ums Leben kamen.
Die Insel ist dahingehend betroffen, also auf dieser Haifischinsel, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, gab es ja das Konzentrationslager, wo eben man schätzt zwischen 1000 und 3000 Nama und Herero ja, umgebracht wurden.
Befürchtet wird nun seitens der Nama, dass die Haifischinsel als Ort des Gedenkens nicht mehr sichtbar sein wird. Und das ausgerechnet aufgrund eines deutschen Unternehmens. In Deutschland protestieren Nama und Herero weiterhin für die vollständige Anerkennung des deutschen Völkermordes, während die Bundesregierung diesen als bereits anerkannt sieht.
Von den betroffenen Gruppen da auch vorgebracht wird, dass ja der Völkermord eigentlich noch andauert, weil die Extermination Orders halt, die damals ausgestellt wurden, wo eben befohlen wurde, die beiden Volksgruppen da auszulöschen, eben nie zurückgenommen wurden. Das ist sozusagen der ihre Sicht auch, dass dieser Völkermord auch noch gar nicht beendet ist.
Unsere gemeinsame Kraft. Wir dazu beitragen.
Im April 2024 fand dazu eine Demo vor dem Potsdamer Landtag statt. Organisiert von dem Bündnis Völkermord verjährt nicht, rund um in Deutschland lebende Herero-Nachfahren, bei der man spürt, dass die Geschichte nicht abgeschlossen ist. Israel Kaunatieke, Sprecher des Bündnisses.
Menschenrecht oder Berichterstatter haben auch die deutsche Regierung gefordert, mit Hereros zusammenzusetzen und zu verhandeln. Das ist Konventionen von der UNO, von 2007 zum Beispiel, Menschenrechtekonvention, die auch sagt, die indigenen Völker haben sich selber zu repräsentieren. Natürlich, unsere Regierung ist gewählte Regierung, die muss auch dabei sein. Aber nicht, die sind nicht legitimiert, für uns zu sprechen. Das hat unsere Regierung ignoriert und Deutschland benimmt sich wie ein Kolonialmacht immer noch. Wir wollen keine Entwicklungshilfe von Deutschland. Was wir wollen, ist Reparation und basta. Und wir fordern von hier aus Reparation jetzt. Nur mit uns, ohne uns ist gegen uns. Vielen Dank.
Deutschlands Energiepolitik ist eine nationalistische und rassistische Energiepolitik, die koloniale Machtverhältnisse und ihre Gewalt direkt fortsetzt.
Das sind heftige Vorwürfe, die aber zeigen, dass Projekte wie die Energiepartnerschaft zum Klimaschutz immer auf lokale Verhältnisse, eine lokale Bevölkerung und auf Geschichte trifft. Zum Teil eben auch auf eine blutige deutsche Geschichte.
Zurück in Tambores. Es wird langsam dunkel und Oskar macht uns ein Feuer an. Gemeinsam mit Anna-Maria sitzen wir hier noch eine Weile auf seinem Land. Die Schafe weiden, Bäume rauschen im Wind. Man kann in die Weite blicken. Ein Haus steht hier nicht. Er ist die meiste Zeit draußen, meistens barfuß. Sein Leben ist einfach und eng mit der Natur verbunden.
Europa hat seit dem Mittelalter in Konflikten gelebt. Früher wurden alle krank, weil sie ihren gesamten Hausmüll auf die Straße warfen. Und jetzt sind es andere Dinge, die sie auf die Straße werfen. Die Luft ist völlig verseucht und gleichzeitig gibt es dieses Bild nach außen von Nachhaltigkeit. Und wir funktionieren weiter als Kolonie. Wir geben alles, was wir haben und verdammen damit unsere eigene Bevölkerung, unser Land und unser Territorium.
Seguimos funcionando como una colonia, entregamos todo lo que tenemos y condenamos a la población y condenamos a la tierra, condenamos al territorio, a nuestra agua.
Tal vez el hidrógeno verde sea una alternativa.
Grüner Wasserstoff kann eine Alternative zu fossilen Brennstoffen sein und zur Dekarbonisierung der Welt beitragen. Aber unter welchen Bedingungen? Warum in Tambores? Warum in Lateinamerika oder in Afrika? Wenn man sich die Ziele der europäischen Staaten in Bezug auf die Dekarbonisierung anschaut, dann verzichten sie auf nichts. Ich meine, ihr Lebensstandard wird nicht hinterfragt, ihr Konsumniveau verändert sich nicht
und sie erfüllen ihre internationalen Verpflichtungen nicht.
Ihr hörtet einen Beitrag zu dem grünen Wasserstoffprojekt in Uruguay. Weitere Beiträge rund um die Themen Großprojekte, Handelsabkommen mit Lateinamerika und dessen Auswirkungen immer aktuell auf npla.de. Ich